Schlacht bei Waterloo. Frankreich, das Vereinigte Königreich und Preußen standen sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts in mehreren kriegerischen Auseinandersetzungen gegenüber. Eine besonders bedeutende war die Schlacht bei Waterloo am 18. Juni 1815. Sie gilt als letzte Schlacht Napoleon Bonaparte. Der Ort des Geschehens lag ungefähr 15 Kilometer südlich von Brüssel, nahe dem Dorf Waterloo. Dieses gehörte damals zum Königreich der Vereinigten Niederlande und liegt heute in Belgien. Napoleon unterlag dort den alliierten Truppen unter dem britischen General Wellington und dem preußischen Feldmarschall Blücher. Damit endete seine Herrschaft der 100 Tage. Er legte am 22. Juni 1815 endgültig die Macht nieder, sodass das französische Kaiserreich zusammenbrach. Im darauffolgenden Friedensschluss wurde Frankreich zu harten Bedingungen verpflichtet. Napoleon geriet in britische Gefangenschaft und wurde auf die Atlantikinsel St. Helena gebracht. Dort starb er am 5. Mai 1821. Hintergrund: Napoleon kehrte am 26. Februar 1815 von Elba nach Frankreich zurück. Am 13. März erklärten ihn die Alliierten auf dem Wiener Kongress zum Gesetzlosen. 12 Tage später schlossen Preußen, Russland, Österreich und Großbritannien einen Vertrag. Darin versprachen sie, Armeen aufzustellen und Napoleon endgültig zu besiegen. Die Alliierten planten, dass eine preußisch geführte Armee vom Niederrhein mit 120.000 Soldaten unter Blücher und eine britische Armee mit 100.000 Soldaten unter dem Herzog von Wellington in Belgien einmarschieren. Dadurch sollten sie den Nordwesten Frankreichs bedrohen. Gleichzeitig sollte Österreich mit 200.000 Soldaten unter Schwarzenberg am Oberrhein in Stellung gehen. In der Zwischenzeit sollte der russische Feldmarschall Barclay de Tolly 150.000 Soldaten an den Mittelrhein führen. Außerdem sollte eine österreichisch-italienische Armee mit 75.000 Soldaten unter General Johann Frimont die südöstliche Grenze Frankreichs überschreiten. Großbritannien sagte zu, der Koalition 5 Millionen Pfund Sterling zur Verfügung zu stellen. Vorbereitungen: Napoleon rechnete mit militärischen Gegenmaßnahmen der Verbündeten. Deshalb verzichtete er auf jegliche Friedensverhandlungen. Bereits im April ordnete er die Mobilisierung an. Die Armee, die er übernahm, zählte zu Beginn etwa 200.000 Soldaten. Innerhalb von 3 Wochen erhöhte er diese Zahl auf 280.000. Allerdings musste Napoleon einige Einheiten zur Niederschlagung von Aufständen durch Unterstützer Ludwigs des 18. und zum Schutz der südlichen sowie südöstlichen Grenzen abstellen. So blieben ihm am Ende weniger als 130.000 Soldaten. Außerdem war sein Generalstab geschwächt. Zwar traten ihm die meisten seiner früheren Befehlshaber erneut bei, doch viele hielten Abstand. Die Marschälle Massena und MacDonald lehnten einen Einsatz ab. Bernadotte und Marmont flohen aus Frankreich. Berthier, der ehemalige Generalstabschef, war verstorben. Joachim Murat kämpfte in Italien um Neapel. Von den verbliebenen Marschällen übernahm Suchet das Kommando in den Alpen, während Davout als Kriegsminister in Paris blieb. Napoleon wurde stattdessen von Marschall Nicolas Jean de Dieu Soult, Marschall Michel Ney und Marschall Emmanuel de Grouchy begleitet. Über französische Unterstützer in den Niederlanden erfuhr Napoleon viel über die Aufstellung seiner Gegner. Die gegnerischen Armeen standen in lockerer Korpsformation. Die Preußen lagen zwischen Lüttich, Dinant, Charleroi und Tienen. Wellingtons Armee hielt sich im Raum Brüssel, Gent, Leuze, Mons und Nivelles bereit. Gemeinsam besaßen diese Armeen etwa 205.000 Soldaten. Ihre Nachschubwege gingen jedoch in unterschiedliche Richtungen. Wellingtons Route führte von Ninove über Alost nach Ostende. Blüchers Versorgungslinie verlief von Lüttich ostwärts nach Deutschland. Napoleon glaubte, dass beide Armeen mindestens 3 Tage brauchen würden, um sich zu vereinigen. Mit einem raschen Vorstoß gegen den gemeinsamen Verbindungspunkt wollte er sie zu einem Rückzug auf getrennte Nachschubwege zwingen. Den dabei entstehenden Abstand plante er zu nutzen, um sie nacheinander mit überlegenen Kräften zu schlagen. Seine Aufstellung war darauf abgestimmt. 2 Flügel sollten vorausgehen. Napoleon folgte in der Mitte, um je nach Bedarf eine der beiden Flanken zu verstärken. Auftakt. Die französischen Truppen wurden für die Offensive ab dem 6. Juni zusammengezogen. Diese Vorbereitungen waren weitgehend beendet, als der Kaiser am 14. Juni sein vorgeschobenes Hauptquartier in Beaumont erreichte. Am Morgen des 15. Juni überquerte die in 3 Kolonnen gegliederte französische Armee die Grenze nach Belgien. Der linke Flügel bestand aus dem 1. und 2. Korps unter Generalmajor Jean-Baptiste Drouet und Honoré Charles Rey. Sie marschierten von Lille und Valenciennes nach Sours-sur-Sambre. Das Zentrum umfasste die kaiserliche Garde sowie das 6. Korps unter Georges Mouton und das 3. Korps unter Dominique-Joseph René Vandamme. Diese Verbände rückten in Richtung Beaumont vor. Die kaiserliche Garde lagerte hinter der Stadt. Mouton und Vandamme kampierten etwa 1,5 Kilometer vor der Front. Der rechte Flügel bestand aus dem 4. Korps unter Étienne Maurice Gérard und rückte von Metz nach Philippeville vor. Am Abend des 15. Juni erfuhr Wellington von schweren Kämpfen zwischen französischen und preußischen Einheiten bei Charleroi. Einen Tag später stellte er sich mit 21.000 Mann den 22.000 Franzosen unter Marschall Ney entgegen. Wellington konnte mehrere Angriffe abwehren und mit zusätzlicher Verstärkung zum Gegenangriff übergehen. Am selben Tag trafen die Preußen in einer bereits erkundeten Stellung auf die Franzosen und wurden bei Ligny geschlagen. Napoleon erzielte jedoch keinen entscheidenden Sieg. Das französische 1. Korps war auf dem Marsch von Quatre Bras nach Ligny durch widersprüchliche Befehle gebunden und konnte an keiner der beiden Schlachten teilnehmen. Dadurch blieb die preußische Armee weitgehend unversehrt und trat den Rückzug an. Wellington erfuhr am Morgen des 17. Juni von der Niederlage der Preußen bei Ligny und ihrem Rückzug auf Wavre. Daraufhin zog er sich in Richtung Mont-Saint-Jean zwischen Braine-l'Alleud und dem Gehöft Papelotte zurück. 11.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Napoleon plante einen Angriff auf Mont-Saint-Jean. Dort gab es eine wichtige Kreuzung, an der sich die Straßen nach Brüssel und Wavre trafen. Dieser Ort sollte eingenommen werden. Die 12-Pfünder-Batterien des 2. und 6. Korps sollten sich dazu mit den Batterien des 1. Korps zusammenschließen und die gegnerischen Truppen bei Mont-Saint-Jean beschießen. Gleichzeitig sollten Drouet und Rehle auf Mont-Saint-Jean vorrücken. Ein Täuschungsangriff auf Hougoumont sollte die feindlichen Kräfte ablenken und einen Teil ihrer Truppen aus dem Zentrum fortlocken. In der Nacht vorher hatte es stark geregnet. Deshalb verschob Napoleon den Beginn des Angriffs von 9 Uhr auf 11.30 Uhr, während der Hauptstoß erst um 13 Uhr stattfinden sollte. Dadurch konnte der aufgeweichte Boden etwas trocknen. Hougoumont. Der Angriff auf Hougoumont sollte durch die 6. Infanteriedivision unter der Führung von Jérôme Bonaparte erfolgen. Jérôme Bonaparte hatte in früheren Feldzügen sein Können nicht unter Beweis stellen können. Mit einer erfolgreichen Einnahme des stark befestigten Gutshofes hoffte er, seinen Ruf wiederherzustellen. Gegen 11:30 am Vormittag befahl er seiner ersten Brigade mit rund 4.200 Mann auf Hougoumont vorzurücken. Die Soldaten kämpften sich durch die umliegenden Hecken und Mauern und drangen in die große bewaldete Anlage ein. Nach einer Stunde schwerer Gefechte warf Jérôme Bonaparte seine zweite Brigade mit weiteren 3.500 Mann in den Kampf. Die britischen Truppen hielten jedoch stand. Eine halbe Stunde später forderte Jérôme Bonaparte deshalb zusätzliche Verstärkung an. In derselben Zeit entsandte Wellington zwei Regimenter zur Unterstützung. Die Kämpfe um Hougoumont dauerten fast 8 Stunden. Dabei hielten rund 2.500 bis 3.000 Verteidiger gegen etwa 10.000 Franzosen stand. Dadurch war der größte Teil von Reilles Korps während des Großteils des Tages gebunden, während Wellingtons Aufstellung kaum beeinträchtigt wurde. Vor dem Hauptangriff ließ Napoleon eine große Batterie aus 44 12-Pfünder-Geschützen und 40 8-Pfünder-Geschützen auf das feindliche Zentrum feuern. Viele von Wellingtons Soldaten befanden sich in Deckung hinter dem Kamm des Bergrückens und die feuchte Erde ließ die Kanonenkugeln nicht abprallen. Kurz vor dem Befehl zum Hauptangriff erfuhr Napoleon, dass die Preußen nicht abgezogen waren, sondern nun auf Waterloo zumarschierten. Er blieb gelassen und gab keine Anweisung zum Abbruch. Stattdessen befahl er die 3. und die 5. Kavalleriedivision unter Daumont und Subervie sowie Mouton mit seinem 6. Korps in östliche Richtung. So entstand eine zusätzliche Frontlinie von Planchenoit bis Blois de Paris. Hauptangriff. Um 13.30 Uhr gab Napoleon den Befehl zum Hauptangriff. Innerhalb weniger Minuten setzte sich das gesamte 1. Korps in Bewegung und hatte etwa 1.200 Meter bis zur Anhöhe zu überwinden. Aus unbekannten Gründen rückten die 1., 2. und 3. Division in einer veralteten Aufstellung vor, die Colonne de Bataillon par Division genannt wurde. Jede Division marschierte dabei in Treffen mit Bataillonsstärke. Da ein Bataillon rund 200 Mann umfasste, entstand eine Tiefe von ungefähr 50 Metern, die ein leichtes Ziel darstellte. Nur die 4. Division verfügte über eine flexiblere Formation und hatte damit den größten Erfolg. Unter dem Artilleriefeuer der Alliierten drängten die Franzosen langsam zum Bergrücken vor. Auf der linken Seite traf Donzelot auf die Verteidigungsanlagen von La Haie-Sainte. Trotz heftigen Beschusses zwangen die Franzosen die Soldaten der 2. Brigade der King's German Legion, sich vom Obstgarten in die Wirtschaftsgebäude zurückzuziehen. Ein Versuch des hannoverschen Feldbataillons Lüneburg scheiterte. Durch das ständige Feuer der deutschen Verbände geriet Donzelots Angriff ins Stocken. Auf der rechten Flanke gelang es Quiot und Marcognet jedoch, ihre Gegner zurückzudrängen und das 95. Schützenregiment aus seiner Sandgrube in Richtung Hauptkampflinie zu vertreiben. Kurz darauf stießen die Franzosen direkt auf die 1. Brigade unter Generalmajor Willem Frederik van Bülant von der 2. Niederländischen Division. Diese Brigade hatte bereits 1.300 von insgesamt 3.200 Soldaten verloren, hielt aber trotzdem durch. Erst ein massiver Bajonettangriff warf sie weiter zurück und riss eine Lücke in der Division von Picton. In diesem kritischen Augenblick befahl Picton den Gegenangriff. Da die Franzosen nur noch 40 Meter entfernt waren, gingen seine 8. und 9. Brigade unter Generalmajor James Kempt und Generalmajor Dennis Peck vor. Gleichzeitig befahl Generalleutnant Paget seiner 1. und 2. Kavalleriebrigade, die linke Flanke von Donzelot sowie das Zentrum von Marcognet anzugreifen. Dieser Angriff brachte den Franzosen schwere Verluste ein und mehr als 3000 Soldaten mussten sich ergeben. Im Siegesrausch stürmten die Kavalleristen weiter bis zu einer Batterie mit 84 Kanonen. Dort konnten sie sich jedoch nicht neu formieren und waren gegen den Gegenangriff einer starken Einheit von Lanzenreitern und Kürassieren machtlos. Viele Kavalleristen fielen, doch Napoleons 1. großer Angriff war abgewehrt. Napoleon befand sich nun in einer schwierigen Lage. Auf seiner linken Seite standen ihm ungefähr 23.000 Soldaten zur Verfügung. Allerdings waren nur die 5. Division und eine Brigade von Foy kampfbereit, um das Gebiet zwischen Hougoumont und der Straße bei La Belle Alliance zu sichern. Auf seiner rechten Seite, zwischen dem Gasthaus und der Stellung von Mouton, konnte er lediglich auf eine Brigade aus Du Passages Division zählen. Wenn Wellington nun einen umfassenden Gegenangriff gestartet hätte, wären Napoleon neben seiner Garde nur noch 13.000 Soldaten geblieben, um die Verteidigung zu halten. Da er erkannte, dass dies nicht ausreichen würde, beschloss er stattdessen erneut anzugreifen. Wellington wollte unterdessen seine Rückzugslinie schützen und beabsichtigte nicht, Prinz Friedrich von Oranien-Nassau auf die rechte Seite nachzuziehen. Falls die Preußen nicht rechtzeitig kommen würden, brauchte er den niederländischen Prinzen genau dort, wo er bereits stand. Er plante keine Bewegung aus seiner Verteidigungsstellung heraus und nutzte deshalb Napoleons Schwäche nicht aus. Stattdessen befahl er General Lamberts 10. Brigade der 6. Division sowie die beiden dezimierten niederländischen Bataillone in die 2. Linie auf seiner linken Seite. Kempt und Peck bildeten weiter die 1. Linie. Das 95. Schützenregiment rückte erneut vor, um die Sandgrube zurückzuerobern. Außerdem erhielt General Perponcher den Befehl, sich nach Papelotte und La Haye zu begeben und dort das Oberkommando zu übernehmen. 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Gegen 15.30 Uhr befahl Napoleon Marschall Ney einen Großangriff auf La Haye Sainte. Er zog dafür 2 Brigaden des 1. Korps, die 13. und 14. Schwere Kavalleriedivision sowie die beiden Brigaden der leichten Kavallerie der Kaiserlichen Garde zusammen. In La Haye Sainte übertrug Major Baring ihnen die Verteidigung des Gartens. Der Rest seiner Leute ging in den Gebäuden in Stellung. Die französischen Kolonnen rückten vor und gerieten dabei unter heftiges Gewehrfeuer, das ihr weiteres Vordringen jedoch nicht aufhalten konnte. Als Wellington die anrückenden Franzosen erblickte, verstärkte er seine Linie und ließ sein Zentrum zu Carrés formieren. Vor diesen Carrés mit insgesamt 18.000 Infanteristen postierte er 56 Geschütze. Diese sollten so viele Salven wie möglich auf den Feind abfeuern und sich dann in die Carrés zurückziehen. Sobald die Franzosen kehrt machten, sollten sie das Feuer erneut aufnehmen. In diesem Moment bemerkte Ney eine Bewegung in der alliierten Linie und hielt sie für einen beginnenden Rückzug. In Wirklichkeit eskortierten diese Einheiten lediglich Gefangene und Wagen voller Verwundeter. Ney befahl seiner Kavallerie dennoch, den scheinbar zurückweichenden Gegner zu attackieren und zwischen La Haye Sainte und Hougoumont durchzubrechen. Gegen 16 Uhr setzten rund 5000 Kavalleristen zum Angriff an und galoppierten ins Tal hinab auf Wellingtons Zentrum zu. Die britischen Kanoniere warteten, bis die französische Kavallerie nur noch etwa 100 Meter entfernt war und eröffneten dann mit allen Geschützen das Feuer. Fast die gesamte vordere Linie wurde niedergemäht. Die Kanoniere zogen sich anschließend in die Carrés zurück. In diesen Karrees standen die alliierten Soldaten dicht gedrängt hinter einer Wand aus Bajonetten, welche die Franzosen nicht durchbrechen konnten. Mehrere Angriffe folgten, doch die Alliierten hielten stand und fügten den Franzosen hohe Verluste zu. Nun ließ Wellington seine eigene Kavallerie antreten. Mit rund 6000 Reitern trieben sie die Franzosen den Hang hinunter. Napoleon sah die fehlgeschlagenen Attacken und befahl dem 3. Kavalleriekorps unter Kellermann, den Angriff zu erneuern. Auch die schwere Kavallerie der kaiserlichen Garde unter Generalmajor Guyot, das dezimierte 4. Kavalleriekorps und die leichte Kavalleriedivision der Garde beteiligten sich. Die Franzosen ritten erneut den Hang empor, diesmal auf einer Frontbreite von etwa 500 Metern. Erneut setzten die alliierten Kanoniere konzentriertes Feuer ein und rissen Lücken in die vorderen Reihen. Ohne Infanterieunterstützung blieben die französischen Reiter schließlich zwischen den Karrees stecken und mussten sich abermals zurückziehen. Gegen 18 Uhr schickte Ney die 5. Division von Bachelou und die 9. Division von Foy nach vorn. Sie gerieten jedoch schnell unter schweren Artilleriebeschuss und verloren innerhalb von 10 Minuten 1500 Männer, bevor sie sich ebenfalls zurückzogen. Die Franzosen hatten in 2 Stunden mehrerer erfolgloser Angriffe zwischen 3000 und 4000 Mann verloren, doch auch die Alliierten litten erheblich. Ihre Kavallerie war nahezu aufgerieben und die letzten Infanteriereserven waren bereits im Einsatz. Unterdessen war der Angriff auf die Weiler und Gehöfte mit unverminderter Härte wieder aufgenommen worden. Kaum hatte Ney seinen Vorstoß gegen den Bergrücken abgebrochen, befahl er den stark dezimierten Divisionen von Doncelot und Du Passage einen erneuten Angriff. Gegen 18.30 Uhr fiel La Haye-Sainte nach koordinierter Offensive von Infanterie und Artillerie in französische Hand. Von den insgesamt 4.500 alliierten Verteidigern überlebten nur 45. Ney ließ sofort eine Batterie nur 400 Meter vor dem feindlichen Zentrum aufstellen und auf Wellingtons erschöpfte Linie feuern. Zur gleichen Zeit griff Durutte mit seiner gesamten Division Papelotte, La Haye und Fichemont an. Nach mehreren Angriffen und Gegenangriffen befanden sich alle 3 Orte in französischer Hand. Die neue französische Batteriestellung zerstörte 2 Brigaden der Alliierten und richtete großen Schaden an. In dieser verzweifelten Lage sagte Wellington den inzwischen berühmten Satz: »Ich wollte, es wäre Nacht oder die Preußen kämen. Die Preußen erreichen das Schlachtfeld. Die Preußen marschierten seit Tagesanbruch auf das Schlachtfeld. General der Infanterie, Friedrich Wilhelm Freiherr von Bülow, erreichte mit seinem 4. Korps gegen 15 Uhr Saint-Lambert. Blücher verließ Wavre gegen 11 Uhr, nachdem er dem 2. Korps unter Generalleutnant Georg Dubislav Ludwig von Pirch befohlen hatte, Bülow zu folgen. Dem 1. Korps unter Generalleutnant Hans Ernst Karl von Zieten befahl er, über Point du Jour nach Geneval vorzustoßen, um dann durch das Ohain-Tal auf Wellingtons linke Seite zu gelangen. Ursprünglich wollte Blücher keinen Angriff beginnen, bevor das gesamte 4. Korps versammelt war. Doch wegen des schweren Angriffs auf Wellingtons Zentrum entschied er sich, mit der Kavallerie des 4. Korps und 2 Brigaden anzugreifen, ehe Wellingtons Linie zusammenbrach. Gegen 16.30 Uhr ging Bülow mit der 15. und 16. Brigade unter Generalleutnant Michael Heinrich von Lostin und General der Infanterie August Hiller von Gärtringen vor. Er wollte das noch unbesetzte Dorf Plancenoir einnehmen. Von dort aus konnten die Preußen Napoleons Rückzugslinie unterbrechen und so fast die gesamte französische Armee einschließen. Der rechte Flügel griff Mouton an, während der linke Flügel in Richtung Plancenoir vorrückte. Einige Zeit später trafen die 13. und die 14. Brigade ein. Obwohl Mouton zahlenmäßig 3-1 unterlegen war, befahl er einen Gegenangriff. Dieser scheiterte jedoch bald. Da Mouton Bülows Absicht erkannte, zog er sich nach Plancenoit zurück. In etwa 460 Metern Entfernung postierten die Preußen eine Batterie aus 60 Kanonen. Sie beschossen die Gebäude etwa 10 bis 15 Minuten lang mit Traubenhagel und gingen dann zum Sturmangriff über. Nach einem 40-minütigen Kampf drangen die Preußen in das Dorf ein. Trotz dieses Erfolgs stockte der Vormarsch an der Kirche, die von einer starken Steinmauer geschützt war. Als der preußische Angriff gegen 18.30 Uhr zum Erliegen kam, handelte Napoleon. Er musste seine Flanke und Rückzugslinie sichern, bevor er den abschließenden Angriff auf Wellingtons Zentrum starten konnte. Deshalb entsandte er die junge Garde unter Generalmajor Guillaume Philibert Duesme, um Plancenoit gegen die Preußen zu verteidigen. In schweren Kämpfen rund um die Kirche wurde Duesme tödlich verwundet und die Preußen wurden vorübergehend aus dem Dorf gedrängt. Blücher hielt die Einnahme dieses Ortes jedoch für unverzichtbar. Er formierte seine Linien neu und setzte erneut zum Angriff an, der die junge Garde und die Reste von Moutons Einheiten aus dem Dorf vertrieb. Napoleon musste wiederum reagieren. Er beorderte Brigadegeneral Jean-Jacques Pellet mit dem 2. Jägerregiment der Alten Garde nach Plancenoit. Pellet sicherte dort die rechte französische Flanke, sodass Napoleon seine Aufmerksamkeit erneut auf Wellingtons Zentrum lenken konnte. Von den 23 Bataillonen seiner Garde standen bereits 11 im Einsatz, wodurch Napoleon noch 12 Bataillone mit insgesamt etwa 5.000 bis 6.000 Soldaten zur Verfügung blieben. Eines bewachte in Le Caillou sein Hauptquartier, zwei weitere hielten sich in La Belle Alliance bereit, um die Rückzugslinie zu schützen. Angriff der Garde. Die Garde rückte in 2 Echelons vor. Jedes Bataillon marschierte in einer 75 Meter breiten und 18 Meter tiefen Linie. Zwischen jedem Bataillonspaar standen 2 Kanonen und verlängerten die Linie auf fast 1000 Meter. Weil ein Angriff erwartet wurde, zog Wellington die niederländische 3. Division von David Hendrik Chassé heran und stellte sie etwa 400 Meter hinter der Mitte seines rechten Flügels auf. Zusätzlich hielt er 3000 Mann Kavallerie und die hannoversche 5. Infanteriebrigade in Reserve. Die 300 Meter breite Verteidigungslinie der Alliierten wurde von weniger als 21 Bataillonen gehalten. Unter den Rufen Vive l'Empereur marschierten 9 Bataillone direkt auf Wellingtons rechtes Zentrum zu. Gleichzeitig befahl man die Grenadiere unter Brigadegeneral Poré de Morvan nach Hougoumont. Während des Vormarschs teilten sich die Franzosen in mehrere Kolonnen auf. Sobald sie in Artilleriereichweite kamen, eröffnete man mit 30 Geschützen das Feuer und setzte doppelt beladene Kartätschen ein. Trotz großer Verluste rückten die Angreifer weiter vor. Zuerst überrannten die Grenadiere von Friant die Batterien und drängten ein braunschweigisches Bataillon sowie das 30. und das 73. Infanterieregiment zurück. Als nächstes griff das 4. Grenadierregiment an und konnte weitere alliierte Truppen vertreiben. Wellington befahl daraufhin der 1. Brigade von Chasse den Gegenangriff. Gleichzeitig erreichte das 3. Jägerregiment die Ohainstraße. Dort eröffneten Maitlands Grenadiere das Feuer. Sie trieben die geschwächte französische Kolonne den Hügel hinunter, wurden jedoch ihrerseits vom 4. Jägerregiment angegriffen. In diesem Augenblick begann Oberst John Colborne mit seinem 52. leichten Infanterieregiment die beiden französischen Jägerregimenter seitlich aufzurollen. Kurz darauf erschien hinter Hougoumont die Brigade von Oberst Halkett und nahm die Franzosen unter Feuer. Durch die starke Artilleriewirkung und das Nahbereichsfeuer mehrerer Bataillone zerbrach der Angriff. Unter lautem Rufen Le Garde Recule wichen die Franzosen zurück. Genau in diesem Moment rückte Zieten über die linke Flanke der Alliierten vor und griff bei Papelotte die rechte Flanke der Franzosen an. Der Vorstoß der Preußen zerteilte die französische Armee in zwei Teile. Wellington sah nun endlich die anrückenden Preußen und befahl den Generalangriff auf ganzer Linie. Zusammenbruch. Um 20 Uhr brach der französische Widerstand zusammen, als immer mehr Preußen in La Haye, Papelotte und Plancenoit eindrangen. Die Panik ergriff rasch die gesamte französische Linie. Mit einer aufgeriebenen Armee ohne Reserven befahl Napoleon den Überresten seiner alten Garde aus Grenadieren und Jägern, sich bei La Belle Alliance in einer Linie aus Carrés aufzustellen, um die fliehenden Truppen aufzufangen. Sobald sie sich formiert hatten, versuchten sie vorzurücken. Doch die große Überzahl der alliierten Soldaten zwang sie zum Rückzug. Als Napoleon merkte, dass die Schlacht verloren war, verließ er das Feld in einem der Carrés in Richtung Rossomme. Dort lagen seine ältesten Bataillone. Gegen 21 Uhr traf Wellington Blücher auf der Straße nach Brüssel zwischen Rossomme und La Belle Alliance. Sie besprachen, dass Blüchers Stabschef August Neidhardt von Gneisenau die Verfolgung übernehmen sollte. Blücher befahl eine Jagd bis zum letzten Hauch von Mann und Pferd. In Rossomme hoffte Napoleon, seine Soldaten zu sammeln und einen Nachhut zu bilden. Doch unter dem anhaltenden Angriff der gegnerischen Kavallerie musste er sich nach Le Caillou zurückziehen. Dort nahm er seine Papiere und seinen Stab und zog sich in Richtung Genappe zurück. Tausende Soldaten versuchten panisch, die kleine Brücke über den Diele zu überqueren. Sobald die Preußen eintrafen, bestieg Napoleon ein Pferd und floh in Richtung Quatre Bras, wo er am 19. Juni ankam. Dann folgen. Napoleon war trotz seiner Niederlage entschlossen, weiterzukämpfen. Er hatte noch fast 400.000 Soldaten zur Verfügung. Seit dem 15. Juni hatten die verbündeten Gegner ebenso hohe Verluste erlitten wie er. Napoleon blieb überzeugt, dass er sie besiegen könnte. Nach dem zweiten Pariser Frieden verlor Frankreich dennoch Teile seines Gebiets. Napoleons Ruf als militärischer Führer war endgültig zerstört. In seinem Exil auf St. Helena gab er seinen direkten Untergebenen die Schuld an der Niederlage. Seine Marschälle trifft gewiss Kritik, jedoch lag der größte Teil der Verantwortung bei ihm selbst. Er besetzte bedeutende Posten mit zweitklassigen Männern, obwohl fähigere Personen zur Verfügung standen. Er unterschätzte seine Feinde. Auch Blüchers Loyalität und Wellingtons Können als General beachtete er kaum. Dabei hatten einige aus Napoleons Umgebung, insbesondere Ney, schon gegen ihn gekämpft. Blücher und Wellington gingen bei der Schlacht jedoch geschickt vor. Wellington wählte eine sehr gute Verteidigungsstellung. Er widerstand dem Drang, seine rechte Seite bei Hougoumont zu verstärken und schwächte sein Zentrum nicht, wie Napoleon es erhofft hatte. Manche werfen Wellington vor, Napoleon trotzdem vermeidbare Chancen gelassen zu haben. Waterloo war selbst für das frühe 19. Jahrhundert außerordentlich verlustreich. Insgesamt kämpften 180.000 Soldaten. Etwa 86.000 wurden getötet, verwundet oder gerieten in Gefangenschaft. Die Alliierten, darunter die Preußen, verloren 22.000 Männer. Auf französischer Seite waren es 25.000 Ausfälle.